Schönen guten Morgen. Wir sind zurzeit in dem Epheserbrief und in der Elberfelder schreibt Paulus im Epheser 4, Vers 1b, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und wir haben gerade gesungen, würdig bist nur du. Würdig, das ist jemand, der einer Sache wert ist, dem man entsprechend Ehre, zusteht, der es verdient hat. Und die Herausforderung, vor die uns Paulus heute stellt, ist, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen seid, berufen worden seid. Und ich hoffe und bete, dass wir am Ende von der Predigt, wenn wir auch im Abendmahl gemeinsam das Abendmahl feiern, dass wir an den Punkt zurückkommen, dass wir es nicht würdig sind, aber er würdig ist. Und vielleicht kannst du noch mal eine Folie zurückgehen. Da sind so zwei kleine, steht einmal Evangeliumslehre und Evangeliumskultur in diesem weißen Rahmen. Und Paulus kommt jetzt mit Ende Kapitel 3, Anfang Kapitel 4 von der Lehre in die Kultur hinein. Also er hat ja den Ephesern sehr viel mitgegeben, er hat für sie gebetet, zweimal ausführlich in Kapitel 1 und auch in Kapitel 3. Und heute spannt er jetzt so den Bogen und ich glaube, diese ersten drei Verse aus Kapitel 4 sind so wie eine Überschrift über den Rest des Briefes. Also einmal diese Lehre, was wir in Jesus sind, was wir geschenkt bekommen haben. Und jetzt die Frage, wie entwickelt sich daraus eine Kultur des Evangeliums? Jetzt liest du hier, lebe deine Berufung. Jetzt sind Leute dabei, die sitzen unter uns heute Morgen, die sagen, ja, die will ich finden. Und das Schöne bei uns ist ja, dass wir eine große Altersspanne haben. Dann sitzen Leute vielleicht hier so, was will ich mit meiner Berufung? Ich freue mich über meine Rente. Ich glaube aber, dass das, was hier steht, relevant ist für dich und für mich, ob du jetzt Anfang 20 bist, Mitte 30, Mitte 40 oder die 60 schon überschritten hast. Weil das ja auch die Ermahnung, ich habe heute Morgen bewusst aus der Elberfelder vorgelesen, weil das da sehr gut deutlich wird. Die Ermahnung von Paulus ist, würdig der Berufung zu wandeln. Und wandeln ist ja was Andauerndes, es ist ja nicht irgendwie zu Ende. Man hört schon mal in der Gesellschaft so diese Sätze, arbeitest du noch oder lebst du deine Berufung? Und dann fragst du dich vielleicht, wozu bin ich denn berufen? Was ist Gottes Ruf für mein Leben? Was brauche ich dafür? Und wie gesagt, wir kommen von der Evangeliumslehre hin zur Evangeliumskultur und die ist ausschlaggebend, sind diese drei ersten Verse, die Paulus den Gemeinden in der Region Ephesus mitgibt. Wandelt würdig der Berufung. Und in Epheser 1, Vers 18, in diesem ersten ausführlichen Gebet, hat Paulus gebetet für die Menschen, eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören. Gott hat uns, die wir Jesus nachfolgen, berufen. Und wie das genau aussieht, sehen wir auch heute in dem Text. Aber ich muss sagen, dass diese sechs Verse sehr herausfordernd waren für mich die Woche. Es gibt manchmal Texte, die fallen einem einfach, aber das war schon, wo man sich sehr stark selbst hinterfragt, was bedeutet das denn für mein Leben? Und es geht nicht darum, lebe deine Berufung, um so einen Werbeslogan irgendwo im Internet zu sehen und dann klickt man drauf. Ich habe mal geguckt, bei einem Online-Anbieter, wo man sich so bewerben kann oder so ein Portal ist, so 5 Schritte für deine Berufung und dann wird das alles genau beschrieben, was man da so machen sollte. In der Bibel ist es relativ einfach dargestellt, in einfachen Worten, aber die haben sehr viel Inhalt und brauchen, glaube ich, ein Leben lang das umzusetzen. Warum stellt Paulus uns und damals auch seine Leser vor diese große Herausforderung? Ich glaube, wichtig bei solchen Sachen ist, wenn es um die Kultur geht, um die Art und Weise, wie man miteinander lebt, wie das Leben aussieht, dass genau das die Grundlage ist, wie Paulus es auch im Epheserbrief gemacht hat, dass erst steht Jesus und sein Werk, erst steht das, was wir in Christus geschenkt bekommen haben. Gott, Paulus hat das geschrieben in Vers 1, Vers 18, dass Gott uns berufen hat Und weil Gott so großartig ist, weil Christus so wunderbar ist, und wie auch letzte Woche passt es wunderbar, dass wir die Auferstehung gefeiert haben, wie sieht dieses Auferstehungsleben aus, gründet sich auf der Grundlage von Gottes Wort und von dem, was er uns geschenkt hat. Gerade in Kapitel 2 ist ganz deutlich geworden, wie Gott eine neue Familie geschenkt hat, aus Juden und Heiden, wie er das in seiner Souveränität gemacht hat. Und jetzt liegt es so ein bisschen an uns, das auszuleben und damit Gott die Ehre zu bringen. Und es geht nicht, wie gesagt, das ist mir wirklich wichtig heute Morgen, dass es nicht darum geht, wir müssen irgendwas tun, damit wir was von Gott bekommen. Wir müssen jetzt in das Hamsterrad springen, damit wir irgendwas zu essen bekommen. Sondern ich glaube, dass Gehorsam oder diese Kultur, das Evangelium auszuleben, immer eine Antwort auf Gottes Gnade ist. Ich glaube, das müssen wir wirklich verstehen, immer wieder. Weil ich glaube, zumindest mir geht es so, dass man schnell an den Punkt kommt und sagt, jetzt mache ich mal was und dann bekomme ich was von Gott geschenkt. Und dann ist es wirklich wie so eine Last. Ich glaube, viele Menschen, die Jesus nicht kennen, erleben schon mal Gottes Wort als eine Last. Weil ich glaube, dann wird ausgeblendet, was wir in Gott, in Christus geschenkt bekommen haben und was daraus folgt. Dann sieht man nur, was getan werden muss, damit was passiert. Lebe deine Berufung. Ich lese uns mal die ersten 3 Verse vor aus Epheser Kapitel 4. Ich ermahne nun euch, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Befleißigt euch durch die Einheit des Geistes, zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn. Paulus sitzt in Gefangenschaft, nutzt seine Zeit und richtet eine Ermahnung, einen Appell, eine dringliche Bitte an seine Leser. Und als ich das die Woche so gelesen habe und damit so ein bisschen gerungen hat, habe ich gesagt, gut, wenn jemand so eine Ermahnung aussprechen könnte neben Jesus, hat Paulus schon eine Berechtigung dazu, was er so in seinem Leben alles erduldet hat, nachdem Jesus ihm begegnet ist und sein Leben verändert hat. Paulus ist durch Höhen und Tiefen gegangen und ist diesem Ruf Gottes treu geblieben. Paulus sagt an einem Punkt sogar, dass lieber er verflucht ist und dafür sein ganzes Volk, die Israeliten, gerettet werden. Und ich glaube, dass Paulus die Autorität hat, sowas zu sagen, aber das sind ja auch Worte von Gottes Geist aufgeschrieben für uns. Und das ist wie so ein Grundstein für diese Evangeliumskultur, die in der Gemeinde, aber auch im persönlichen Leben zum Ausdruck kommen sollte, aufgrund von dem, was wir in Christus geschenkt bekommen haben. Paulus schreibt dann, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Und allein dieser Teilsatz hat mir sehr viel Zeit gekostet, das sacken zu lassen. Und auch dieses Wandeln werden wir in den nächsten Kapiteln 4, 5 und 6 immer wieder sehen, wo es darum geht, wie man miteinander lebt, wie man zu Hause lebt, wie das Leben in der Ehe ist, wie das Leben zwischen Angestellten und Arbeitnehmer und Arbeitgeber ist, wie man wandelt als Nachfolger Christus. Was ist da ein würdiger Lebenswandel? Stimmt dieser Lebenswandel überein mit dem, was wir geschenkt bekommen haben? In der neuen Genfer schreibt er, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat. Und das sind diese ersten 3 Kapitel jetzt in unserem Kontext, wo Paulus deutlich macht, was wir haben. Die Fülle des geistlichen Segens haben wir geschenkt bekommen. Wir sind berufen und erwählt, wir sind Söhne und Töchter, wir sind erlöst und Miterben, nur um ein paar Sachen zu nennen. Und aus diesem Verhältnis mit Gott, aus dieser Beziehung, sollen wir nun würdig wandeln. Und ich glaube, dass der Text, zumindest war es bei mir so, sehr stark am eigenen Ego kratzt, weil man sehr stark von diesem Wort Gottes hinterfragt wird, weil er diese Sachen aus Vers 2, die wir uns gleich anschauen, haben ja alle was zu tun mit anderen Menschen. Also mit mir bin ich eher demütig. Mit mir habe ich eher Geduld. Aber das sind ja Sachen, wenn wir das in Gemeinschaft haben, in Gemeinde, ist das ja super herausfordernd. Und ich glaube, das wird vielleicht die nächsten Jahre immer herausfordernder, weil es in der Gesellschaft nicht mehr so die Grundüberzeugung gibt, das sind gute Tugenden. Es gab Zeiten, auch in unserem Land, da gab es in der breiten Masse der Gesellschaft gesunde theologische Überzeugungen. Man hat gesagt, das sind gute Werte, danach wollen wir leben, so wollen wir miteinander umgehen. Die haben dabei geholfen, dass ein gutes Miteinander möglich ist. In so einem christlichen Land, in der christlichen Welt ist das gut möglich, weil es durch die Menschen, die das von Überzeugung gelebt haben, war ein positives Beispiel für andere und die haben gesagt, ja, das lohnt sich ja, dem nachzuahmen, ohne zu wissen, wo das überall herkommt. Ich meine, allein wenn wir uns manche Gesetze anschauen, sehen wir, dass wir da auch in Gottes Wort dafür die Grundlage finden. Und heute, je mehr denn je zuvor, werden die Menschen überflutet mit Denkweisen, mit Anstößen, wie man sein Leben leben sollte. Lebe deine Berufung, wird ausgelegt auf mach, was du willst und guck, was das, was dir gefällt. Und ich will gar nicht so viel da reingehen. Aber ich glaube, Regeln motivieren niemals gutes oder ethisches Verhalten, sondern das Bewusstsein von Gott tut's. Und ich habe die Woche ein Interview gesehen. Ich gehe davon aus, dass es auch echt ist. Muss man heutzutage auch sagen. Das ist ja immer so die Frage, ist das echt, ist es nicht echt? Richard Dawkins ist ja ein bekennender Atheist. Der war im Interview in irgendeiner Fernsehshow in England. Und er hat sich in diesem Interview als kultureller Christ bezeichnet. Und sagt im gleichen Abendzug, aber Ostern ist ja lächerlich. Wer braucht schon die Auferstehung, wer glaubt schon daran? Und dann wird er gefragt, ob es gut für die Gesellschaft wäre, wenn das christliche Gedankengut quasi weniger wird. Und dann hat er gesagt, in meinen Worten, auf keinen Fall, das christliche Gedankengut ist gut für die Gesellschaft. Er bekennt quasi, dass diese Evangeliumskultur positiv für die Gesellschaft ist, sagt aber, Tod und Auferstehung von Jesus, das ist ja lächerlich, was die Christen da glauben. Ich weiß nicht, was Gott mit diesen Menschen vorhat, aber dass er über seine Lippen sagt, ich bin ein kultureller Christ, ist für mich eher ein Schritt hin, dass Gott ihm vielleicht irgendwann die Augen öffnet. Aber ich glaube, wir sehen das in der Gesellschaft, dass diese Evangeliumskultur, so schwierig wie die vielleicht ist, für uns umzusetzen, dass es anerkannt wird, dass es was Gutes ist. Und ich wünsche mir, dass wir auch sehen, dass das von Gott gewollt auch natürlich gut für uns als Gemeinde ist, so miteinander umzugehen. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, ist zu dieser Berufung berufen worden. Wandelt würdig zu dem Gott euch gerufen hat. Wie sollen wir dieser Berufung würdig wandeln? Vers 2. Mit aller Demut, Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe. Die Maßstäbe für Gottes neue Familie, die er damals geschaffen hat, von Juden und Heiden, sind ganz andere, wie das die Gesellschaft kennt. Und auch heute sehen wir immer mehr, wie das gegen die Gesellschaft geht, so miteinander umzugehen. Da gibt es hitzige Debatten, da wird das Handy genutzt, um mal schnell irgendjemanden zu beleidigen. Man versteckt sich hinter dem Bildschirm und denkt, da hat ja keine Auswirkungen für mich. Überall gibt es mehr Spaltung und weniger zusammenkommen, weniger Demut, weniger Sanftmut, weniger in Liebe ertragend. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Verse, wir uns erstmal damit beschäftigen müssen, was macht das denn mit mir? Und ich habe dazu ein Zitat gefunden oder in einem Kommentar gelesen, was ich gerne mal so weiterlesen will, einfach, weil das war eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat. Im Zusammenhang auf diese Verse. Und zwar schreibt der Autor, die Aufmerksamkeit richtet sich zunächst an das Ego und dann an die liebevollen Beziehungen. Das Verständnis des Werkes Gottes ist immer ein Angriff auf das Selbst. Nicht, um es auszulöschen oder zu demütigen, sondern um es in Beziehung zu Gott zu bringen und die Aufmerksamkeit auf Gottes Interessen zu lenken. Wenn wir das Leben verlieren, finden wir es. Ich denke gerade zu dem letzten Satz, fällt dem einen oder anderen vielleicht auf Verse ein, die Jesus selbst gesagt hat. Das Verständnis des Werkes Gottes ist immer ein Angriff auf das Selbst. Aber wenn wir uns mit Gottes Wort konfrontieren, dient das uns und schadet uns nicht. Gottes Absichten mit solchen Versen, solchen Texten, solchen Ermahnungen ist nicht dafür, dass wir denken, oh, was denkt denn jetzt Gott nur von mir, sondern Gott will unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was er sich für dich, für uns und für diese Welt wünscht. In Leben, wo wir einander demütig und sanftmütig, langmütig und in Liebe ertragend begegnen. Der erste Punkt, die erste Eigenschaft ist Demut. Mit aller Demut. Und Andrew Murray hat gesagt, Demut ist die Blüte und die Schönheit der Heiligkeit. Um Demut zu haben, müssen wir uns selbst so ein bisschen widerstehen. Und auch bei diesen Sachen wünsche ich mir, wenn du Jesus kennst, dass dir Jesus immer wieder ins Gedächtnis kommt, weil ich glaube, er ist das Ideal, dem wir folgen sollten. Demut ermöglicht uns, von anderen höher zu denken als von uns. Demut ist ein Gegenteil von Hochmut und Arroganz. Leider wird Demut oft als Passivität bezeichnet, als was Negatives. Wird so ein bisschen als Gegenpol zum Erfolg missverstanden. Demut ist was für die Schwachen, aber eigentlich ist Demut was für sehr starke und gefestigte Menschen. Wenn ich demütig bin, habe ich im Kontext der Bibel ein Verständnis davon, wer ich in Christus bin und wer Christus für mich ist und wer auch alle anderen Menschen da in dem Zusammenhang sind. Demut ist wie die anderen Eigenschaften, die wir uns gleich anschauen, super wichtig für das zwischenmenschliche Leben und für Beziehungen. Und Demut bedeutet auch nicht Demütigung. Ich kann schon mal gedemütigt werden, wenn ich mich falsch verhalte. Aber Demut ist nicht Demütigung, sondern Demut ist, einen demütigen Geist zu haben, zu sagen, ich bin nicht so der Größte. Ich bin ein Diener wie Jesus, zum Beispiel bei der Fußwaschung in Johannes 13. Oder auch in Philipper 2 stehen sehr gute Verse, wie Christus uns gedient hat. Und ich glaube, Demut ist auch wichtig für unser Wachstum, Jesus ähnlicher zu werden. Andrew Murray sagt ja, Demut ist die Blüte und Schönheit der Heiligkeit. Heiligkeit ist für mich der Jesusähnlichkeit näher zu kommen. Demut ist grundlegend wichtig. Sie ist nicht passiv, sondern was sehr Positives, aber was sehr viel Kraft kostet. Dann schreibt Paulus weiter mit aller Demut und Sanftmut. Sanftmut ist keine Schwäche. Wenn wir sanftmütig miteinander umgehen, müssen wir auf Härte, auf Gewalt, auf harsche Worte verzichten. Jesus sagt über sich selbst, da kommen wir ganz am Ende hin, in Matthäus 11, 28 bis 30, dass er von Herzen demütig und sanftmütig ist. Jesus wusste, wie er mit den Menschen umgeht, die das Haus Gottes missachten. Da hat er die Tische umgeschmissen, aber er wusste auch, wie er Sündern begegnet, die einfach verloren sind. Jesus hatte das, sein Temperament unter Kontrolle, war sanftmütig und trotzdem hat er konfrontiert die Menschen. Sanftmut, könnte man auch sagen, ist Rücksichtnahme auf andere. Wenn ich mich selbst unter Kontrolle habe, fällt es mir leichter, auf die Bedürfnisse der anderen Menschen einzugehen. Wenn ich mich selbst unter Kontrolle habe, fällt es mir einfacher zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht mit aller Kraft meinen Willen durchsetzen. Wie Demut kostet Sanftmut, aber auch Kraft. Das kommt nicht mal so eben, dass wir das schaffen. Sonst würde Paulus nicht schreiben, ich ermahne euch, der Berufung würdig zu wandeln. Hier steht es von, der Sanftmütige denkt so wenig an seine persönlichen Ansprüche, wie der Demütige an seine persönlichen Verdienste. Deswegen ist dieses Wort Gottes ein Angriff auf das Selbst, auf das eigene Ego, weil es sich hinterfragt, so wie gehst du mit deinen Mitmenschen um? Wie kann ich sanftmütig am Arbeitsplatz sein? Wie kann ich da mit meinen Kollegen, mit meinen Vorgesetzten oder auch mit den Menschen, über die ich der Vorgesetzte bin, umgehen? Wie kann ich in der Gemeinde mit meinen Geschwistern sanftmütig umgehen? Wie kann ich da mich zurücknehmen und den anderen vor mir sehen? Wie kann ich das in meinem persönlichen Umfeld umsetzen, mit meinen Freunden, in meiner Familie? Es ist schnell was gesagt, im Zorn, im Wut. Und dann sagt man später, habe ich nicht so gemeint, aber das braucht Zeit, bis es bei dem, der es gehört hat, wieder gut wird. Sanftmut ist, sich selbst unter der Kontrolle zu haben, nicht so aus der Haut zu fahren. Vielleicht wäre es gut, wenn wir über die Menschen, mit denen wir so zusammen sind, hier in der Gemeinde, bei euch in der Familie, in eurem Umfeld, so einen Zettel haben, wie bei manchen Paketen, wenn die mit Glas kommen. Da steht dann drauf, Vorsicht, zerbrechlich. Und dann weiß DHL, Hermes und die anderen Kollegen, das kann ich mal nicht vor die Haustür schmeißen. Und vielleicht sollten wir so über jeder Stirn sehen, Vorsicht, zerbrechlich. Und uns fragen, was macht das denn mit der anderen Person, wie ich jetzt damit umgehe? Mit deinem Sitznachbarn hier, auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause. Wie kann ich sanftmütig und demütig mit meinen Mitmenschen umgehen? Wie kann ich weniger von mir denken und mehr von Christus? Ich glaube, dass wir alle, oder ich hoffe, dass wir alle danach sehr viel zu kauen haben, aber Paulus ist nicht zu Ende mit den beiden Sachen. Als nächstes kommt die Langmut dazu. Das fand ich einen sehr guten Satz, den habe ich in der Vorbereitung gelesen. Für Langmut braucht es einen langen Atem ohne Garantie auf Erfolg. Keiner kann dir sagen, wie lange du langmütig sein musst. Und keiner kann dir sagen, ob deine Langmut erfolgreich sein wird. Und auch wann es so sein wird. In manchen Übersetzungen steht Geduld. Es hängt auch sehr eng mit dem Nächsten, einander in Liebe ertragen, zusammen. Aber wenn ich zum Beispiel, wir hatten jetzt gestern die Situation, oder vorgestern, da waren meine Worte nicht so freundlich und dann abends sagte dann Laura, ich weiß, du hast, nachdem du dein Brötchen gegessen hast, ging es dir besser. Da war ich dann wieder geduldiger mit meinem Temperament zu Hause. Langmut bezeichnet die Bereitschaft und die Fähigkeit, mit Menschen bewusst, aber höflich umzugehen. Also auch eng verbunden mit dieser Sanftmut, sich selbst unter Kontrolle zu haben. Ein geduldiger Geist, auch unter größten Herausforderungen. Ich habe ein Beispiel in der Woche gelesen, das finde ich sehr einleuchtend. Ein Welpe, 6, 7, 8 Wochen alter Hund und ein erwachsener Hund sind zusammen. Der Kleine ist nur am Rumbellen, bei dem Großen nur am Ärgern und so, sind vielleicht zusammen bei einer Familie und hört nicht auf. Und der große Hund, er trägt es sehr geduldig, obwohl er sehr schnell seine Tatze nehmen könnte und dem einmal wegschieben kann. Ich weiß nicht, ob das für dich hilfreich ist, aber mir hat das sehr geholfen, das zu sehen, dass dieser große Hund hat alle Möglichkeiten, dem Kleinen einen auszuwischen oder den im Nacken zu packen und irgendwo hinzutragen. Aber er trägt es. Heute Morgen, als die Band hier geprobt hat, ist mir auch dazu noch ein Vers aus dem Alten Testament eingefallen, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Das ist so die erste Offenbarung, wo Gott seinen Charakter Mose offenbart. Und das ist 2. Mose 34 in Vers 6, wo Mose Gott sehen will. Und dann spricht Gott zu Mose und geht an ihm vorüber und sagt, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Bei all diesen Eigenschaften, wenn wir da nur auf uns schauen und die ersten drei Kapitel vom Epheserbrief außen vor lassen oder auch die anderen Sachen, wo wir in Gottes Wort diese Lehre, diese Evangeliumslehre bekommen, das, was wir geschenkt bekommen, wenn wir das außer Acht lassen, dann fühlen sich diese Sachen an wie so ein Hamster im Rad, nur am Rennen, nur am Rennen, nur am Rennen und irgendwann werden wir müde. Dann reißt quasi der Geduldsfaden, um in der deutschen Sprache zu bleiben. Gott geht so mit uns Menschen um, mit dir, mit mir, mit allen Menschen, die jemals auf dieser Erde gelebt haben und leben werden. Und diese Langmut, diese Geduld ist ein Teil, wie wir der Berufung würdig wandeln können. Wie gesagt, es braucht einen richtig langen Atem ohne Garantie auf Erfolg. Ich glaube, wenn wir lernen, demütiger zu werden und sanftmütiger, dass es uns ein bisschen einfacher fällt, geduldiger zu werden. Weil schon die ersten beiden Sachen uns ja dabei helfen, nicht so auf uns zu schauen. Und dann kommt das Nächste, einander in Liebe ertragend. Herrlich, oder? Wie klappt das bei euch mit eurem Ehepartner? Im Urlaub vielleicht ein bisschen besser, als wenn der stressige Alltag da ist. Das könnt ihr euch mal links und rechts umschauen und sagen, mit dem muss ich in Liebe ertragen. Vielleicht sitzt du neben deinen Freunden, dann ist das kein Problem. Vielleicht sitzt du aber neben Menschen, wo es dir nicht so einfach fällt. Und diese geduldige, ertragende, das ist ja schon ein Wort, das kostet auch wieder. Wenn ich was ertragen muss, dann kostet mich das was. Anderen ihre Fehler, ihre Versagen vergeben, aber auch andere Persönlichkeiten und Temperamente zu schätzen und stehen zu lassen. Und nicht denken, alle müssen so sein wie ich. Und wenn alle so wären wie ich, dann wäre es alles viel einfacher. Und bei diesem einander in Liebe ertragen geht es dann nicht darum, so schön, dass du da bist und innerlich ist so ein Groll da. Sondern es ist wirklich eine Herausforderung, den anderen so anzunehmen, wie Gott ihn annimmt. Wie auch wir selbst bei Gott angenommen worden sind, mit all den Sachen, die in deinem Leben nicht so passen. Mit den Charakterzügen, die du selbst nicht magst und die andere dir sagen, hey, das ist nicht so das, was Jesus ähnlich macht. Es geht hier um so echte Liebe. Und dafür hat Paulus auch gebetet. In seinem zweiten Gebet steht schon hier in Epheser 3, Vers 17. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Dass du und ich in dieser Liebe, in diesen Geschenken der drei Kapitel, sage ich mal, dass wir darin gewurzelt sind und dadurch andere in Liebe ertragen können. Und übrigens, andere müssen dich auch in Liebe ertragen. Es geht nicht um die anderen. Falls du überlegt hast, wie geht das so? Das Christentum ist eine auf Gott orientierte, von Christus geprägte und auf den anderen ausgerichtete Religion. Ich mag zwar das Wort Religion nicht so, aber das Christentum ist eine auf Gott orientierte, von Christus geprägte, auf den anderen ausgerichtete Religion. Wir empfangen von Gott, wir werden von Christus geprägt und können uns auf andere ausrichten. Und diese Tugend oder Eigenschaften finden wir auch im Galaterbrief, Kapitel 5, den Vers 22 und 23. Das ist auch ein Brief von Paulus und da beschreibt er diese Früchte, die Gottes Geist hervorbringt. Und dadurch wird auch deutlich, dass wir aus eigener Kraft es nicht schaffen werden, demütig, sanftmütig, langmütig und in Liebe ertragen sind mit anderen Menschen. Aber diese Einheit, um die es gleich noch geht, ist geschenkt worden durch Gottes Geist. Und weil sie von Gottes Geist geschenkt worden ist, bekommen wir auch durch Gottes Geist, wenn wir im Raum gehen in unserem Leben, Früchte, Hilfen, die das hervorbringen. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind quasi die Eigenschaften, sage ich mal in meinen Worten, die Richard Dawkins schätzt, aber es lächerlich hält, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Wir können dieser Berufung nur würdig wandeln, wenn wir enge Gemeinschaft mit Jesus und seinem Geist haben. Und wir brauchen, glaube ich, wir selbst brauchen die Gewissheit, dass wir geliebt sind von Jesus, dass wir angenommen sind, dass wir in ihm wertgeschätzt sind, dass wir gerecht sind und aus dieser Sicherheit anderen zu begegnen. Und dann schreibt Paulus weiter in Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich habe das für mich überschrieben, bemüht euch zu bewahren, was euch geschenkt wurde. Und das hat mich persönlich sehr frei gemacht, das wirklich zu verstehen, dass diese Einheit, die wir auch hier in Herborn-Seelbach haben, dass die von Gottes Geist geschenkt ist. Wir müssen nicht zwanghaft versuchen, eine Einheit herzustellen, sondern unsere Aufgabe ist es, sie zu bewahren. Wir schaffen sie nicht, geschaffen ist sie durch Gottes Geist, aber die Ermahnung an uns ist, diese Einheit, die wir geschenkt bekommen haben, zu bewahren. Damals, Juden und Heiden, komplett keine Einheit da, würden wahrscheinlich auch nicht auf einen Nenner kommen, irgendwas zu gründen, aber Gottes Geist hat es geschenkt, dass sie eine Einheit geworden sind. Durch das Bekenntnis an Jesus und das Geschenk des Heiligen Geistes. Diese Einheit gründet sich nicht auf den gleichen Geschmack, auf den gleichen Sport oder auf was auch immer, sondern sie gründet sich auf Gottes Geist. Und dieses, du hast was geschenkt bekommen und jetzt bewahrst, sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel, in Genesis 2, Vers 15, 1. Mose 2, 15. Da hat Gott dem Adam diese Welt geschenkt, er hat sie geschaffen, er hat alles wunderbar gemacht und sagt dann zu den Menschen, Genesis 2, 15, der Herr Gott nahm den Menschen, setzte sie in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Gott hat die Schöpfung geschenkt und es lag am Menschen, sie zu bewahren. Gott hat Gemeinde geschenkt und es liegt an uns, diese Einheit zu bewahren. Gemeinde ist Gottes Werk und da sind natürlich Verse aus 1. Korinther 12, Vers 12 sehr deutlich, die will ich auch nochmal vorlesen, dass wir wirklich sehen, wir haben es geschenkt bekommen von Gott und es liegt an uns, das zu bewahren mit diesen Eigenschaften, wie wir miteinander umgehen. 1. Korinther 12, Verse 12 und 13. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersrum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Denn wir alle, ob Juden oder Nichtjuden, Sklave oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden, haben von derselben Quelle, dem Geist Gottes, zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Durch das Bekenntnis an Christus und die Gabe des Heiligen Geistes, die jeder bekommt, der an Jesus glaubt. Dadurch sind wir alle zu einem Leib, sind zu einer Einheit geworden. Nicht, weil wir alle das gleiche Auto fahren und das gleiche Essen mögen, sondern durch Gottes Geist. Durch dieselbe Quelle. Und deswegen müssen wir auch nicht leben, um was von Christus zu bekommen, sondern wir dürfen der Berufung würdig wandeln, weil uns das geschenkt worden ist. Und ein Zitat von Spurgeon darf auch nicht fehlen in dieser ganzen Geschichte. Wir wollen die Einheit in der Wahrheit Gottes durch den Geist Gottes. Lasst uns danach streben, lasst uns in der Nähe von Christus leben, denn das ist der beste Weg, um die Einheit zu fördern. Spaltungen in den Kirchen beginnen nie bei denen, die voll Liebe zum Heiland sind. Lasst uns in der Nähe von Christus leben. Wir alle sind unvollkommene Menschen. In uns allen steckt Potenzial, Dinge kaputt zu machen, Einheit kaputt zu machen. Und dann schreibt Paulus, ich ermahne euch mit aller Demut, diese Berufung zu leben. Vielleicht können wir uns mal alle fragen, auf unsere Gemeinde bezogen, wo will ich mein Ding durchziehen? Wo will ich was durchziehen, was ich denke, was für alle wichtig ist? Wo nehme ich zu wenig Rücksicht auf andere? Wenn wir in Demut, Sanftmut und Geduld miteinander umgehen und uns vor allem bewusst machen, dass dieser, ich habe es mal Jesus-Stil genannt, nicht unserer Natur entspricht, dann sollten wir es immer wieder gegenseitig auch bewusst machen, dass wir selbst es nicht schaffen, dass es nicht immer nur um mich geht. Vielleicht hat man nur mal schlechte Laune und fasst ein Ding falsch auf, der hat das gesagt, ich habe das verstanden. Gott schenkt diese Einheit und wir haben die Aufgabe, diese Einheit, dieses Geschenk Gottes zu bewahren. zu Hause, in der Familie, hier in der Gemeinde. Den Philippern schreibt Paulus was sehr Ähnliches. Philipper 2, Verse 5 bis 7. Erst geht es in den ersten Versen darum, wie selbstlos die Menschen miteinander umgehen. Und dann schreibt er in Vers 5, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Christus uns vorgelebt hat. Auch da wieder, das ist die Haltung und Jesus hat es vorgelebt. Er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Also er war sanftmütig. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte. Er war demütig und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er hat Judas in seiner Mitte ertragen, obwohl er wusste, was Judas vorhat. Das ist ganz schön viel zu verdauen und vor allem umzusetzen. Und dann schreibt Paulus noch in den Versen 4 bis 6, was er mit dieser Einheit meint. Und ich habe mich bewusst dafür entschieden, gar nicht so tief auf diese einzelnen Punkte heute Morgen einzugehen. Weil ich glaube, dass diese ersten drei Verse schon genug Inhalt haben, über die wir uns austauschen können, über die wir nachdenken können, wo wir auf Jesus schauen können, wie er uns dabei helfen kann, so miteinander umzugehen. Aber Paulus definiert diese Einheit auch noch in den Versen 4 bis 6. Ich lese uns vor, Epheser 4, 4 bis 6. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Also Gott hat uns berufen. Epheser 1, 18 war das Gebet. Hier sagt Paulus nochmal, Gott hat euch gerufen. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das sind Kennzeichen dieser Einheit, wo es auch nächste Woche nochmal weitergeht, wenn wir uns die nächsten Verse aus diesem Epheser Kapitel 4 anschauen. Wenn wir uns darauf fokussieren, dass das uns eint, dass wir ein Leib sind, geschaffen durch einen Geist, gemeinsam eine Hoffnung haben, die Hoffnung, dass Jesus vom Himmel wiederkommt, dass er uns zu sich nach Hause holt und wir in Ewigkeit Gemeinschaft mit ihm haben werden. Das ist Gottes Ruf, der an uns erging. Dass es ein Geschenk ist, dass wir auch Gemeinde, dass wir diese Einheit, diese Gemeinschaft, die wir hier haben, als Geschenk ansehen, mit all den verschiedenen Charakteren und Menschen, die das beinhaltet. Weil es eben nicht nach unserer Wunsch geht, sondern weil es eine Einheit ist, die Gottes Geist macht und schenkt. Deswegen will ich zum Schluss nochmal auf diesen Matthäus-Vers zurückkommen, wo Jesus von sich selbst sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt heute Morgen überfordert fühlst, im positiven Sinne herausgefordert, dieser Berufung würdig zu wandeln, würdig zu leben, diese Evangeliumskultur im eigenen Leben umzusetzen. Dass wir uns gegenseitig dabei helfen können, diese Berufung zu leben. Und Jesus hat in dieser Welt vieles auf den Kopf gesetzt, auf den Kopf gestellt. In Gottes Reich gibt es andere Maßstäbe als in der Welt. Jesus hat das vorgelebt. Er war nicht nur irgendein Vorbild, sondern er war das Ideal, der alles geprägt hat. Jesus war nicht stolz auf sich. Jesus hat sich demütig dem Willen seines Vaters untergeordnet. Jesus ist diesen Weg ans Kreuz gegangen. Er ist auferstanden. Und diese Gnade Gottes kann uns heute auch noch dabei helfen, dass wir unser eigenes Ego zurückstellen und gucken, wie können wir dem anderen dienen, wie können wir würdig wandeln. Deswegen ist diese Einladung von Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. und ihr werdet Ruhe für eure Seelen finden, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Deswegen ist dieser Berufung würdig wandeln keine Last. Oder es ist eine Last, aber sie ist leicht. Als ein Zitat zum Schluss, als er Jesus einen menschlichen Leib annahm, bezeichnet er sich seinem Wesen nach als sanftmütig und von Herzen demütig. Er hat damit nicht das vollkommene menschliche Ideal aufgestellt und sich selbst diesem angepasst, sondern er war dieses Ideal. Und dieser Jesus lädt dich und mich ein, zu ihm zu kommen, sein Joch zu nehmen, von ihm zu lernen, sanftmütig, demütig, und ich sage die anderen Sachen auch noch, von ihm zu lernen. Und dann dürfen wir Ruhe finden. Und wir haben da nicht so diesen Berg vor uns und so, Paulus, du ermahnst uns, und wie soll das denn funktionieren? Jesus sagt, meine Last ist leicht. Komm zu mir. Nimm mein Joch auf dich. Lern von mir. Das wünsche ich mir, dass wir herausgefordert sind von Jesus, dieser Berufung würdig zu wandeln, dass es nicht nur diese Lehre des Evangeliums gibt, sondern auch eine Kultur und ein Ausleben davon. Und dass wir dann zu Jesus kommen und sagen, hey, hilf mir. Lass mich dein Joch bekommen. Lass mir dabei helfen, Jesus. Denn Jesus sagt, ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass du das so wunderbar vorgelebt hast. Danke, dass wir das sehen dürfen, wie du auf dieser Erde gelebt hast, wie du mit den Menschen umgegangen bist und wie du das demütig ertragen hast, was Menschen über dich gesagt haben. Und ich bete für jeden, der jetzt irgendwie sich überfordert fühlt, dass er wirklich auch gleich, wenn wir dieses Abendmahl einnehmen, uns daran erinnern, dass du uns dabei helfen willst, dass du uns durch deinen Tod und deine Auferstehung, durch deine Himmelfahrt uns deinen Geist geschenkt hast, der uns dabei helfen will, diese Frucht des Geistes in unserem Leben zu entwickeln. Ja, und ich bitte dich auch, dass wir das ein bisschen tiefer verstehen und wirklich uns auch gegenseitig anspornen, diese Berufung würdig zu wandeln. Amen.